Propheten Jesaja. Und zwar das Kapitel 7. Jesaja Kapitel 7, ich lese uns jetzt das ganze Kapitel vor. Ich kann in der Predigt nicht auf alle Einzelheiten eingehen, aber das ganze Kapitel bildet die Grundlage dieser Predigt. Jesaja 7. Und es geschah zur Zeit des Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Osias, des Königs von Juda, da zog Rezin, der König von Aram, mit Pekach, dem Sohn Remaljas, dem König von Israel, hinauf zum Krieg gegen Jerusalem. Er konnte es aber nicht erobern. Als nun dem Haus Davids berichtet wurde, der Aramäer hat sich in Ephraim niedergelassen, da bebte sein Herz und das Herz seines Volkes wie die Bäume des Waldes vor dem Wind beben. Der Herr aber sprach zu Jesaja: Geh doch hinaus dem Ahas entgegen, du und dein Sohn Shear-Jashub, an das Ende der Wasserleitung des oberen Teiches zur Straße des Walkerfeldes und sprich zu ihm: Hüte dich und sei ruhig. Fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht vor diesen zwei rauchenden Feuerbrandstummeln, vor der Zornglut Rezins und der Aramäer und des Sohnes Remaljas. Weil der Aramäer Böses gegen dich geplant hat, samt Ephraim und dem Sohn Remaljas, die sagen: Wir wollen nach Juda hinaufziehen und es in Schrecken versetzen und es für uns erobern und dort den Sohn Tabeels zum König einsetzen. Deshalb spricht Gott der Herr: Es soll nicht zustande kommen und nicht geschehen. Denn Damaskus ist das Haupt von Aram und Rezin ist das Haupt von Damaskus. Und binnen 65 Jahren wird Ephraim zertrümmert sein, sodass es kein Volk mehr ist. Und das Haupt Ephraims ist Samaria und das Haupt Samarias ist der Sohn Remaljas. Wenn ihr nicht glaubt, so werdet ihr gewiss keinen Bestand haben. Weiter redete der Herr zu Ahas und sprach: Erbitte ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott, erbitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. Da antwortete Ahas: Ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Darauf sprach Jesaja: Höre doch, Haus David, ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet? Müsst ihr auch meinen Gott ermüden? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Dickmilch und Wildhonig wird er essen, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Denn ehe der Knabe versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen, wird das Land, vor dessen beiden Königen dir graut, verlassen sein. Der Herr aber wird über dich, über dein Volk und über das Haus deines Vaters Tage bringen, wie sie niemals gekommen sind, seitdem Ephraim von Juda abgefallen ist, nämlich den König von Assyrien. Es wird geschehen an jenem Tag, da wird der Herr die Fliege, die an der Mündung des Stromes Ägyptens ist, und die Biene im Land Assyriens herbeipfeifen. Und sie werden herbeikommen und sich alle niederlassen in den Schluchten und in den Felsspalten und auf den Dornhecken und allen Weideplätzen. Zu jener Zeit wird der Herr durch das gemietete Schermesser von jenseits des Euphratstromes, nämlich durch den König von Assyrien, das Haupt und das Haar an den Beinen abrasieren, ja, auch den Bart wird er wegnehmen. An jenem Tag wird es geschehen, dass ein Mann nur eine Kuh und zwei Schafe am Leben erhalten kann. Und es wird geschehen, sie werden so viel Milch geben, dass er Dickmilch essen kann. Denn Dickmilch und Wildhonig wird dann jeder übrig gebliebene im Land essen. Und es wird geschehen an jenem Tag, dass jeder Ort, wo 1000 Weinstöcke im Wert von 1000 Schekel Silber standen, zu Dornen und Disteln werden wird. Man wird nur mit Pfeil und Bogen dahin gehen, denn das ganze Land wird zu Dornen und Disteln werden und keinen der Berge, die man jetzt mit der Hacke behackt, wirst du mehr betreten aus Furcht vor den Dornen und Disteln. Man wird das Rindvieh dorthin treiben und sie vor den Schafen zertreten lassen. Dankeschön.
hier hin.
Vielen Dank. Ja, lasst uns die Hände falten und noch einmal beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dieses Wort heute aus deinem Munde, ja, aus deiner Bibel, aus deinem Wort lesen können und wirklich empfangen können als etwas, was du heute an uns richtest. Du willst heute uns ermahnen und aber auch ermutigen, und darum bitten wir dich, stärke unseren Glauben. Amen. Wir sind hier in einer Zeit, in der Juda und das Nordreich Israel schon getrennt sind. Also das sind beides zwei kleine Königreiche, und Ahas ist der König aus der Linie Davids, er ist der König von Juda, und dieses Land, dieses kleine Land, dieses kleine Königreich hat eine nationale Krise. Also wir haben Druck von allen Seiten. Ja, da gibt es diese vielen kleinen Staaten, die sich um die Macht rangeln, beziehungsweise sich zusammenschließen oder gegeneinander kämpfen. Da gibt es die Großmächte, die von außen starken Druck ausüben. Und in so einer Zeit braucht man natürlich eine politische Führung, einen politischen Führer, der weise ist, der gewieft ist, der irgendwie das Beste für sein Land rausschlagen kann. Und Ahas erscheint uns hier vielleicht so nicht so im besten Licht, aber der war so ein gewiefter Politiker. Das war ein Schlauer. Der hatte weltliche Weisheit. Also ihr müsst euch vorstellen, die Situation war extrem schwierig. Leider, wie wir es jetzt ja mitbekommen haben, diesem Wochenende, ist es bis heute so. Ich denke, es ist kein Zufall, dass ich heute über eine Kriegssituation zwischen diesen Mächten hier predige, und jetzt gerade ist dort wieder Krieg zwischen diesen Mächten. Es ist bis heute nicht zur Ruhe gekommen, weil diese kleinen Reiche dort miteinander um die Vorherrschaft kämpfen, weil dort einfach Hass, sehr viel Hass da ist, und weil dann Großmächte noch außenrum sind, die den Druck ausüben. Und die Frage ist, gehe ich mit der Großmacht zusammen? Verbünde ich mich mit der, bin dann sowas wie ein Vasall, aber bin auf der sicheren Seite? Und wenn ja, mit welcher Großmacht? Oder verbünde ich mich mit den kleinen Staaten zusammen, damit wir gegen diese Großmacht standhalten können? Das ist vielleicht auch so ein bisschen so unsere Situation in Europa. Ja, also wir haben diese europäischen kleinen Staaten, Deutschland, und dann haben wir Russland und Amerika und vielleicht noch China. Und es ist immer so die Frage, halten wir hier, wir Kleinen, zusammen in Europa? Und bilden dann eine Macht gegen die Großen? Oder gehe ich lieber mit den Großen zusammen? Und dann sind viele europäische Staaten, die sagen, wir müssen hier zusammenhalten. Und dann gibt es ein paar, die gehen aus der Reihe. Ja, die auf einmal gehen die auf die Seite von Russland oder auf die Seite von der USA. Und dann werden das gucken alle und sagen, wie kannst du das nur tun? Wir müssen doch hier zusammenhalten. Und das war die Situation damals. Ja, Rezin und dieser Pekach, die haben gesagt, wir müssen hier zusammenhalten, wir müssen Front machen gegen Assyrien. Juda, Ahas hat sich gesagt, das bringt doch eh nichts. Die sitzen doch eh am längeren Hebel, die Großmacht. Ich mache gleich mit der Großmacht eine Sache. Hat dort schon hingeschrieben, ich bin dein Vasall, hat schon viel Geld hingeschickt, hat die Verträge eigentlich schon unterschrieben. Und da sind die anderen natürlich sauer und sagen so, jetzt ziehen wir in den Krieg gegen Juda und setzen dort unseren König ein, ja, unseren Marionettenkönig. Den Sohn Theabels, wer das ist, ist völlig egal, irgendein Sohn von irgendjemand. Hauptsache, unser Mann sitzt dort. Also eine schwierige Situation. Was machst du jetzt? Und Ahas, der war nicht nur schnau, dass er so gesagt hat, gut, mit wem koaliere ich jetzt, mit wem mache ich jetzt gemeinsame Sache? Er ist nicht nur zur Großmacht gegangen, sondern er hat sich auch auf alle Eventualitäten vorbereitet. Ja? Also es ist ja kein Zufall, dass er jetzt gerade bei der Wasserleitung dort steht. Wenn man belagert wird, dann war es natürlich unheimlich wichtig, dass man genug Wasser in der Stadt hatte. Und deshalb war es wichtig, dass die Wasserleitung, so ein Aquädukt, dann ordentlich lief. Und er selbst ist hingegangen und hat das inspiziert. Also er war mittendrin in den Verteidigungsmaßnahmen. Der war also schlau, gewieft, er bereitete sich gut vor, und trotzdem müssen wir hier lesen, dass er, sein ganzes Haus und das ganze Volk die Hosen voll haben, als sie hören, die kommen wieder. Ja, die beben, die erzittern wie die Bäume im Wald. Die haben panische Angst, trotz aller politischen Raffinesse und aller Vorbereitung, aller Aufrüstung. Panische Angst. Also die Krise drohte zur Katastrophe zu werden. Die haben es schon mal probiert, haben es nicht geschafft. Jetzt hat sich der Aramäer wieder dort in Ephraim niedergelassen. Also jetzt kommen sie wieder dorthin, jetzt wollen sie wieder angreifen. Das war die Situation. Und sie haben einfach nur Angst, ja. Da bebte das Herz und das Herz seines Volkes wie die Bäume des Waldes, die vor dem Winter beben. Und hier merken wir, es geht natürlich jetzt nicht in diesem Text und heute hier bei uns um eine Politikstunde über die Situation vor 2700 Jahren. Es geht auch nicht um die Politikstunde für heute, wie ist heute die Situation dort. Auch nicht für uns in Europa oder so, wie steht Deutschland. Darum geht es hier nicht. Das habe ich nur gesagt, damit wir uns ein bisschen reinfühlen können. Wisst ihr, um was es hier geht? Hier geht es um das Volk Gottes. Hier geht es um dich, hier geht es um mich, hier geht es um unseren Glauben. Es geht um die Frage, auf wen vertrauen wir wirklich? Und Gott sagt hier in Vers 9b, und das ist der zentrale Vers, wer wahrhaft glaubt, der wird Bestand haben. Wer wahrhaft glaubt, wird Bestand haben. Ne? Es geht um Glauben. Das ist das Thema in diesem Kapitel. Und wir sagen vielleicht schnell, ja, ich glaube. Wir haben heute wieder unser Glaubensbekenntnis gesprochen an den dreieinigen Gott. Ja, ich glaube. Aber wisst ihr was? Worauf du wirklich vertraust, wird deutlich durch die Krise, wenn Gott dich in eine Krise führt. Dann wird offenbar, wo du wirklich Trost finden willst, worauf du wirklich vertraust. Und deshalb muss Gott oder will Gott unseren Glauben prüfen durch Krisen. Das ist mein erster Punkt heute Morgen. Gott prüft unseren Glauben durch unvermeidliche Krisen. Also unser Bekenntnis, dass wir Gemeindemitglieder sind, dass wir in unserem Leben geistliche Routinen haben, wie Bibel lesen und beten und so weiter. Das ist alles gut. Das will ich nicht kleinreden. Im Gegenteil. Aber erst die Krise zeigt in deinem Leben, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Das ist immer so. Sie zeigt, ob dein Glaube echt ist. Und deshalb gibt uns Gott Herausforderungen, Probleme und Krisen in unserem Leben, um offenbar zu machen, woran unser Herz hängt. Also ihr kennt das doch, dass man so in verschiedenen Bereichen sagt, das sind so die Schönwetterleute. Es gibt den Schönwetterradfahrer, es gibt den Schönwetterfußballspieler, ja, und es gibt eben auch den Schönwetterchrist. Die Frage ist, die Gott uns heute Morgen stellt, bist du ein Schönwetterchrist? Gut, wir in Osnabrück, wir haben meistenteils nicht so schönes Wetter. Wir sind da irgendwo in besonderer Dauerprüfung, aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine, ja. Um den geistlichen Zustand des Volkes damals zu zeigen, da braucht es keine feindliche Supermacht, kein brennendes Feuer, sondern zwei kleine Könige, so zwei kleine Mini-Königreiche. Gott nennt sie hier rauchende Feuerbrandstummel, um sozusagen allen Angst und Schrecken zu jagen. So ein bisschen Rauch hat da schon gereicht. Was benutzt Gott in deinem Leben? Welche äußeren Nöte benutzt Gott, um deine inneren Nöte dir zu offenbaren? Durch was gerätst du ins Schwanken? Vielleicht du verlierst deine Arbeit oder du bekommst eine schwierige Diagnose. Du hast einfach nur einen Konflikt auf der Arbeit oder vielleicht sogar in der Familie oder hast du Angst vor politischen Umwälzungen, wirtschaftlicher Niedergang, die Gefahr eines Krieges. Sind es so diese großen Sachen, wo du ins Schwanken gerätst oder reichen vielleicht schon viel, viel geringere Dinge, so im Alltag? Wünsche im Alltag gehen nicht in Erfüllung. Enttäuschungen im Alltag, dass du ins Schwanken in deinem Glauben gerätst. Man kann es auch nochmal andersrum fragen. Denke jetzt mal an deine Probleme, an deine zwei, drei großen Probleme, die du hast, oder vielleicht nur an dein eines Problem, an deine Krise, in der du gerade bist. Denke jetzt mal daran und sei mal ehrlich zu dir selbst, von welcher Seite oder von wem erwartest du jetzt hier konkrete Hilfe? Wie denkst du, wird das Problem gelöst? Wodurch? Durch wen? So rum kann man auch fragen. Was hat Gott dem Ahas und dem Volk Juda damals durch sein Wort, durch seine Verheißung der Gnade und des Gerichts deutlich machen wollen? Diese eine Botschaft, ich bin souverän. Ich bin der souveräne Herr. Ich habe alle Macht. Ich bin allmächtig. Und später wird er es dann konkret so ausdrücken, Kapitel 40, Vers 15. Siehe, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer. Wie ein Stäubchen in den Waagschalen sind sie geachtet. Siehe, er hebt die Inseln auf wie ein Staubkörnchen. Das sind irgendwelche politischen Schwergewichte wohl, die jetzt vor deiner Haustür stehen, oder meinetwegen sogar Assyrien oder Ägypten. Es ist für Gott alles wie ein Staub auf der Waagschale. Er ist das Supergewicht auf der anderen Seite. Diese beiden Könige, die wollen also die Linie Davids auslöschen. Ne? Ahas beseitigen und dann einen Marionettenkönig dort einsetzen. Und Gott sagt durch seinen Boten Jesaja einfach nur, das wird nicht geschehen. Ja? Vers 7. Es soll nicht zustande kommen und nicht geschehen. Punkt. Müsste reichen, ja. Wenn meine Kinder zu mir kommen und sagen, können wir heute Abend einen Film gucken, dann sage ich, nein, das wird nicht geschehen. Und dann gehen die nicht und spielen ein Brettspiel. Dann haben die Argumente, bis ich mich hinreißen lasse und dann auch anzufangen zu argumentieren. Ja, deshalb. Wir reden hier mit Gott. Gott braucht keine Argumente liefern. Wenn Gott sagt, es wird nicht geschehen, dann wird es nicht geschehen. Das Argument ist Gott selbst. Er ist der souveräne Herr. Er hat die ganze Welt, er hat jeden Herrscher in seiner Hand. Sie sind wie diesen Tropfen am Wassereimer. Und Gott hat einen Plan, in dem ist es auch nicht egal, was passiert. Und das Zentrum seines Plans ist eben, dass irgendwann mal einer aus der Linie Davids der Erlöser sein soll. Ja, diesen Plan wird keiner durchkreuzen können, keiner, das ist doch wohl klar. Sie wollen hier, Vers 6, ja, diesen Sohn Tabeels zum König einsetzen. Das wird nicht passieren. Und das ist interessant, ja, Vers 6, das ist für uns vielleicht scheinbar so eine Randbemerkung. Wir wollen nach Juda hinaufziehen und es in Schrecken versetzen und es für uns erobern und dort den Sohn Tabeels zum König einsetzen. Das scheint sich so für eine Randbemerkung zu sein. Da wird halt irgendein Marionettenkönig eingesetzt, wo noch nicht mal der Name interessant ist. Aber das ist eine ganz wichtige Bemerkung hier. Es hat eine tiefere Bedeutung. Denn ist euch aufgefallen, hier kommt ganz oft das Wort vor oder diese Bezeichnung vor, der Sohn von. Zum Beispiel dieser Pekach, das ist der König aus Nordreich, der wird einmal am Anfang mit Namen genannt und dann wird er nur noch als der Sohn von Remalia, der Sohn Remalia. Oder Ahas wird zwar oft mit Namen benannt, aber es wird auch oft das Haus David angesprochen. Ja? Also hier steckt die Frage dahinter, von wem bist du der Sohn? Und der Sohn, um den es hier geht, der Wichtige, der auf dieser Königslinie, das muss ein Sohn Davids sein. Also hier geht es nicht einfach nur um Ahas und seine Macht oder seine Königsfamilie, hier geht es um die Rettung des Volkes, hier geht es um Gottes Verheißung. Das ist hier auf dem Spiel. Und Gott sagt, das wird nicht geschehen, Punkt. Ja. Vers 9, Pekach ist der Sohn von Samaria, dieser Sohn Remalias ist einfach nur der König von Samaria und das wird er auch nur bleiben. Und Vers 8, Rezin ist einfach nur in Aram und in Damaskus und das wird auch, mehr wird nicht werden. Und pass mal auf, und irgendwann werden sie gar nicht mehr da sein. Die werden gerichtet werden. So, wenn ihr Entscheidungen, wichtige Entscheidungen in eurem Leben treffen müsst, vielleicht macht ihr das dann auch manchmal so, dass ihr sagt, ich muss mir jetzt mal eine Liste machen und ein paar Argumente pro und ein paar contra zusammentragen, weil ich einfach nicht richtig weiß, was mache ich jetzt, wie entscheide ich mich. Und dann gehe ich da durch und dann versuche ich am Ende mit all diesen Argumenten eine gute, weise Entscheidung zu treffen. Und manchmal wird es aber ganz schwer, da hast du auf beider Seite gleich viel schwerwiegende Argumente. Manchmal ist es nicht einfach. Solche Situationen gibt es. Ja. Aber manchmal ist es so, dass auf einer Seite ein absolutes Hammer, ein Totschlagargument ist, was alle anderen sowieso aushebelt. Also ich könnte mich zum Beispiel fragen, kaufe ich mir jetzt einen Lamborghini oder einen Porsche oder vielleicht eine Hammer Stretch Limousine, die macht in der Stadt einfach mehr her. So Argumente könnte ich pro und contra nehmen. Ja, ich habe noch nicht mal Geld für ein neues Fahrrad. Ein Totschlagargument, ja. Nehme ich den, der Verehrer von mir, der ein bisschen reicher ist und
ein bisschen mehr Erfahrung hat und ein bisschen sicherer ist, aber ein bisschen älter und nicht so gut aussieht? Oder nehme ich den jungen, hübschen, frischen, der aber keine Kohle hat? Ja, keiner von denen ist Christ. Ja, brauche ich nicht weiter überlegen. Ja? Solche Sachen. Soll ich nach Hamburg, Hannover oder Hameln ziehen, um dort zu studieren? Gibt es in einer Stadt eine Berggemeinde? Solche Argumente könnte man sich stellen. Was ich sagen will, ist, in deinen Krisen, in deinen Ängsten muss die Wahrheit der Souveränität und der Treue Gottes das Totschlagargument sein gegen jegliche Angst und Sorge. Und dich sozusagen wieder aufatmen lassen, leben lassen. Das ist das Argument, was alles andere niederdrückt. Das sollte das Argument sein, was dich in deinen Stürmen, in den Stürmen deines Lebens standhaft macht, was dir dann wieder Halt und Festigkeit gibt. Aber die Frage lautet eben, glaubst du an die Macht und Treue Gottes? Glaubst du an seine Vorsehung, an seine Fürsorge? Auch wenn es dir schlecht geht, auch wenn du mitten in der Krise bist, glaubst du daran? Das ist die Frage. Hier steht eben in diesem zentralen Vers 9b, wenn ihr nicht glaubt, so werdet ihr gewiss keinen Bestand haben. Und Luther hat es übersetzt, glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Und er hat versucht, dieses Wortspiel aufzugreifen, was darin steht. Das ist ja heute unser Thema. Glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Und dieses Wortspiel sieht folgendermaßen aus. Das Wort Glauben und das Wort Bestand haben ist dasselbe Wort im Hebräischen. Amen. Festigkeit, fest, Bestand haben. Amen. Also wir müssten sagen, wenn du keinen festen, beständigen Glauben in Gott hast, dann wirst du selbst keine Beständigkeit im Leben haben. Das ist das, was hier steht. So, wer hat von euch allen einen festen, beständigen Glauben an Christus? Hände hoch. Wenn ich jetzt fragen würde, wer glaubt alles an Christus? Hände hoch. Da gehen die Hände hoch, ja? Gott sei Dank, wunderbar. Aber ja, wenn wir ehrlich sind, unser Glaube ist ganz oft eben von Unbeständigkeit geprägt. Ja, ich glaube, Herr, hilf mein Unglauben. Das ist das, was wir oft einfach nur sagen können. Warfield hat das den sogenannten praktischen Atheismus genannt. Ja, der formale Atheismus, der sagt einfach, es gibt keinen Gott. Das sagen wir ja nicht, wir glauben an Gott. Aber der praktische Atheismus, der reagiert in gewissen Situationen, in schwierigen Situationen, so, als ob es keinen Gott gibt, obwohl er sich zu Gott bekennt. Du sagst, ich glaube an Gott, aber in der Situation reagierst du, als ob es keinen Gott gibt. Das ist der praktische Atheismus. Also wenn Gott dich in die Krise führt, und das ist jetzt die frohe Botschaft, oder wo ich jetzt hier die Kurve kriegen möchte, dann will er nicht einfach nur dich mal prüfen. Und siehe, du bist vielleicht zu leicht erfunden, weg mit dir. Das will er eben nicht. Wenn Gott dich in die Krise führt, dann prüft er deinen Glauben, dann möchte er, dass du selbst erkennst, wo du stehst. Vielleicht will er dich sogar aus deinem geistlichen Tiefschlaf aufwecken. Aber vor allen Dingen möchte er, dass du dann im Glauben wächst. Er möchte, dass unser Glaube geläutert wird, dass er rein wird, dass er fest wird. Gott kennt ja unseren Kleinglauben, Gott kennt ja unsere Schwachheit. Er weiß, dass wir durch die Stürme im Leben einfach immer nur hin und her schwanken. Und deshalb sagt er dem Ahas eben nicht nur, das wird nicht geschehen, friss Vogel oder stirb, ja, das ist so, musst du jetzt einfach mal hinnehmen, sei doch froh. Sondern er sagt, und du kannst dir jetzt sogar ein Zeichen wünschen, ein übernatürliches Wunder, was ich tun möchte, um deinen Glauben zu stärken, damit du siehst, dass du auf mich verlassest. Was für ein Angebot. Das führt uns zum zweiten Punkt. Das erste war also, Gott prüft unseren Glauben durch unvermeidliche Krisen. Aber zweitens, Gott stärkt unseren Glauben durch ein ultimatives Zeichen. Oder wir könnten eigentlich besser sagen, durch zwei ultimative Zeichen. Ich werde gleich erklären, warum. Wir könnten natürlich andersrum sagen, lieber Ahas, du kennst die Geschichte deines Volkes, du kennst das Wort Gottes, du kennst die Geschichte deiner Väter, das müsste alles völlig ausreichend sein, damit du weißt, auf Gott ist Verlass. Ich muss mich unter Gott demütigen, Buße tun, glauben und fertig. Das weiß er alles. Gott müsste nicht kommen und sagen, hier, ich gebe dir noch ein extra Zeichen. Und trotzdem sagt er, er bittet dir ein Zeichen. Und das war ein besonderer Moment. Ne? Also das ist nicht so, dass das jetzt in der Bibel, weil die Bibel so ein Buch ist voller Wunder, dass das in der Bibel üblich war. Das passierte mal bei Gideon. Der hat sich das Zeichen mit dem Fell gewünscht. Das passierte mal bei Hiskia mit der Sonnenuhr. Und Jesus hat viele Zeichen getan, ja, um den Leuten zu zeigen, er ist wirklich der, der von Gott kommt. Also ja, das waren diese Hochzeiten der Zeiten. Aber wir können jetzt so einen Bibelvers nicht nehmen und sagen, das ist der Standard im Leben eines Christen. Ich kann diesen Vers aus dem Kontext rausnehmen. Ich habe heute Jesaja 7 gelesen. Nimm dir ein Zeichen. Ja, wenn sie das nächste Mal hochgesteckte Haare hat, dann frage ich sie. Nein, also so sollen wir nicht leben als Christen. Ja? Gott hat uns sein Wort gegeben und das ist das Gnadenmittel Nummer 1. Dadurch will er unseren Glauben stärken und er hat uns dann noch zwei Zeichen gegeben. Nämlich Abendmahl und Taufe, die sozusagen auch diese Botschaft des Wortes, die zentrale Botschaft des Wortes uns zeigen, nochmal durch Zeichen. Das sind die Gnadenmittel, durch die Zeichen, durch dieses Wort sichtbar und unsichtbar stärkt er unseren Glauben. Und wir sollen eben nicht hingehen und sagen, jetzt Herr, gib mir noch ein Zeichen, damit ich jetzt weiß, in welche Richtung ich gehen soll oder so. Und das wird unterstrichen, wenn als die Pharisäer, Jesus hat ja ständig Zeichen getan, dann kommen die Pharisäer und Schriftgelehrten und sagen, gib uns noch ein Zeichen. Wir wollen jetzt mal so ein richtiges Zeichen, ein Zeichen vom Himmel. Also mal wirklich etwas, nicht bloß eine Heilung, das hat es ja immer schon mal gegeben. Jetzt lass es mal richtig krachen. Und die wollten natürlich nicht fragen, wir wollen endlich wissen, wer du bist, damit wir nicht glauben können, sondern sie wollten Jesus einfach nur bloßstellen. Und da sagt Jesus, nein, keine Zeichen mehr. Für so eine Situation, für diesen Unglauben, da gebe ich kein Zeichen. Aber Ahas durfte sich ein Zeichen aussuchen. Das war was anderes. Er wollte nicht. Der wollte nicht. Und wenn man müsste überlegen, das muss doch der Tag gewesen sein seines Lebens. Das Land ist in einer absoluten Krise. Die Katastrophe steht vor der Tür. Gott sagt erstens, keine Panik, die sind schon so gut wie gerichtet. Und zweitens, jetzt wünsch dir noch irgendein Zeichen, damit du wirklich weißt, sicher sein kannst. Und er sagt, nein, danke, nein, ich möchte nicht. Ich möchte den Herrn nicht versuchen, ganz fromm. Du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen, steht doch im Gesetz. Warum macht er das? Ganz einfach deshalb, Ahas hat seine Pläne schon längst gemacht. Und in seiner Panik, sein Herz bebte wie die Bäume im Wald vor dem Wind, hält er an seinen Plänen fest. Er war doch der gewiefte Politiker, er kannte sich doch politisch aus. Assyrien war doch die Großmacht, das war doch unbezweifelbar. Auf Gott zu setzen, jetzt in dieser Situation, war ihm irgendwie unsicher. Wie wollte Gott das jetzt noch machen? Wo kann ich das sehen? Ja? Mit Assyrien konnte er einen ordentlichen Vertrag aufsetzen und den mit Gold und Silber bezahlen, was er tatsächlich gemacht hat. Und wisst ihr, wo das Gold und Silber hergenommen hat? Aus dem Tempel. Den Tempel ausgeräubert, zugeschlossen, davor einen Götzenaltar gestellt und das ganze Geld nach Assyrien geschickt. Das war jetzt nur mal sicher. Was soll jetzt noch passieren? Wenn du die USA oder was weiß ich, Russland oder China auf deiner Seite hast, was soll jetzt noch passieren? Die haben die Flugzeugträger, die haben die Armada. Also sein Plan war gemacht, er war voller Angst, er hielt sich daran fest, egal was jetzt Jesaja ihm sagte. Nein, ich brauche kein Zeichen von Gott. Denn wenn Gott ihm ein Zeichen gegeben hätte, dann wäre er in Zugzwang gekommen. Dann hätte er ja dann sagen müssen, okay, da muss ich jetzt doch auf Gott vertrauen, muss ich jetzt doch gehorsam sein. Das wollte er nicht. Stellt euch mal vor, da ist jemand, der geht in die Berge klettern, hat aber leider Höhenangst und kommt in so ein rutschiges Gebiet, wo die Steine alle abrutschen, wo es richtig steil ist und kriegt immer mehr Angst und in seiner panischen Angst hält er sich an diesen rutschigen Steinen fest. Nur mal vorstellen, ja. Und dann kommt ein guter Bergsteiger, reicht die Hand und sagt, fass an, ich ziehe dich ans sichere Ziel. Und dann ist die Angst so panisch, dass man sagt, ich kann nicht den Stein nicht loslassen, ich kann nicht, ich will nicht, ich muss mich jetzt an diesen einzigen Plan, den ich habe, festhalten. So etwa war das bei Ahas. Oder das kann man auch an andere Bereiche nehmen. Aus lauter Angst, dass du in deinem Leben alleine bleibst, gehst du in eine Beziehung mit einem ungläubigen Menschen. Anstatt auf Gott zu vertrauen und sagst, er wird mir den richtigen Partner geben und wenn er mir keinen gibt, ich habe doch Gott. Gott will, dass ich glücklich werde, das muss mir doch reichen. Nein, ich habe Angst, dass ich alleine bleibe. Egal, da muss ich jetzt mit irgendeinem, muss ich jetzt selbst für mein Glück sorgen. Oder einfach nur im Alltag, in deiner Anspannung, in deiner Müdigkeit, in deiner Trostlosigkeit, dann brauchst du Trost, brauchst du Entspannung. Und was machen wir? Wir gehen nicht zu Gott, wir fangen nicht an zu beten, wir singen nicht Lieder und Psalmen, wir suchen nicht die Gemeinschaft mit Christen, sondern wir gehen ins Internet, wir gehen in die Medien, wir machen irgendwelche sündigen Routinen, die wir uns angeübt haben und halten daran fest, um jetzt Entspannung und jetzt Hilfe und jetzt erstmal ein bisschen Trost zu finden. Gott sagt Ahas in Vers 13, höre doch, Haus David, ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet, müsst ihr auch meinen Gott ermüden? Und das ist ein Gerichtswort. Und alles, was jetzt folgt, mag es noch so schön klingen mit dem Immanuel und so weiter, ist für Ahas und für das Haus David ein Gerichtswort. Also die Menschen waren schon ermüdet, das heißt die Propheten, die immer wieder gegangen sind, das Volk und vor allem diese Davidslinie, diese Könige aus dem Haus David zur Umkehr zu rufen und sie wollten nicht. Und da gibt es ja einige Geschichten, wo die Propheten gesagt haben, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich bin müde. Herr, nimm mich zu dir. Und jetzt ist es soweit, dass Gott auch sagt, für mich ist jetzt auch Schluss. Und deshalb ist das Zeichen, was Gott jetzt verheißt, auch wenn Ahas gar kein Zeichen wollte, einerseits ein Zeichen der Treue Gottes zu seiner Verheißung, ja, da kommt kein Sohn Tabeels und Tabeels und sonst was, sein Zeichen von Gottes Treue zu seinem Volk, aber gleichzeitig eben ein Zeichen des Gerichts für das Haus Davids, für Ahas. Wir könnten sagen, Gott gibt ihm ein ultimatives Zeichen, denn verheißt ihm tatsächlich, da wird eine Jungfrau schwanger werden und sie wird einen Sohn gebären und dieser Sohn ist Immanuel, also Gott mit uns. Und im Neuen Testament wird dieser Vers zitiert, wir haben es heute in der Lesung gehört, in der Weihnachtsgeschichte, der Engel kommt zu Josef, dem Sohn Davids, steht dort extra im Traum und sagt ihm, das passiert jetzt. Deine Frau, ja, die ist nicht fremdgegangen oder so, sondern die wurde von Gott, ja, von Gott kam dieses Kind. Und wir wissen, dass das so ist, aber sind hier doch ein ganz paar Fragen an dieser Stelle, die gar nicht so einfach zu beantworten sind. Nämlich, wie konnte dieses Zeichen, dieses Kind, irgendwie im zeitlichen Zusammenhang mit der Vernichtung Israels und Arams stehen? Das kam ja erst 700 Jahre später. Aber Gott sagt ja noch, binnen der Frist und so weiter wird das alles passieren. Bevor das Kind auch nur, 12 Jahre alt ist, ne, wird das passieren. Wie sollte, wenn es Jesus war, Jesus dann wiederum ein Zeichen für Ahas sein, der ihn gar nicht kannte, der das ja gar nicht blicken konnte? Und natürlich die berühmte Frage, ist denn hier wirklich von einer Jungfrau die Rede oder nur von einer jungen Frau? Und dann noch die Frage, ja, warum heißt denn Christus nicht Immanuel, sondern Jesus? Und eine Frage, die ihr euch vielleicht jetzt nicht gleich gestellt habt, aber die man sich auch stellen muss, ist, warum wird erwähnt, was dieses Kind essen wird? Ich meine, wir haben so viele Fragen, könnte man so viel sagen, so viel Licht reingeben. Und Gott sagt uns aber eben, was ist der Speiseplan des Kindes? Ich versuche jetzt, diese Fragen durchzugehen mit euch und euch kurz Antworten zu geben. Also wie konnte denn dieses Zeichen, dieses Kind im zeitlichen Zusammenhang mit der Vernichtung von Israel und Aram stehen? Eventuell, so vermuten manche Ausleger, gab es eine Art Vorerfüllung. Da gab es auch zur Zeit von Ahas schon ein Kind mit Namen Immanuel. Oder vielleicht waren alle Kinder gemeint, die geboren wurden, wo Gott sagt, ich bin mit ihnen, sie werden nicht untergehen im Gericht, ich beschütze euch. Also es wird versucht, irgendwie eine Lösung zu finden, dass es eine Vorerfüllung gab, aber die eigentlich letzte Erfüllung, die ist dann erst mit Christus gekommen. Das ist ja immer so in der Bibel, es gibt eine Vorerfüllung, eine Vorschattung, ein Typ, aber erst in Christus wird es dann ganz erfüllt. Gott sagt nicht nur eine Prophetie und jetzt warten wir dann, bis Christus kommt, sondern es gibt auch eine geschichtliche Ersterfüllung, wo er zeigt, seht mal, ein Zeichen, ich bin der Herr der Geschichte, aber die volle Erfüllung von der Prophetie und der Geschichte finden wir in Christus. Hier könnte es so ähnlich gewesen sein, auch wenn es exegetisch schwierig ist, das deutlich zu machen. Und deshalb Ja, ich sage ein bisschen, kann sein, warum denn nicht, aber ist schwierig. Ich denke eher, es ist Jesus gemeint und fertig. Warum? Und das bringt uns zur zweiten Frage, wie sollte dieses Kind denn jetzt ein Zeichen für Ahas sein? Also das Haus Davids hatte ja eine besondere Verheißung bekommen, ne? David selbst, dass immer ein Sohn aus deiner Linie auf dem Thron sitzen wird. Also wenn du als Herrschergeschlecht die Ansage von Gott bekommst, du wirst alle Ewigkeit werdet ihr herrschen, ja, dann kannst du dich da ein Stück weit drauf ausruhen. Dann kannst du dir auch politische Fehler erlauben und dich unbeliebt beim Volk machen. Was auch immer passieren mag, wir haben ja die Verheißung, wir sind safe, wir werden immer auf dem Thron sitzen. Und jetzt sagt Gott aber, nein, eine Jungfrau wird schwanger werden. Da wird also ein König kommen und er wird nicht biologisch von deiner Linie abhängen. Rechtlich ja. Aus der Linie Davids, wie ich verheißen habe, ich stehe zu meinem Wort, aber nicht biologisch. Wir müssen hier betrachten, dass dieses Kapitel 7 bis zu Kapitel 11, also es geht um diesen verheißenen Spross in Kapitel 11 und dann noch in Kapitel 9, wo gesagt wird, es wird ein König kommen und der wird Gott selbst sein. Das ist ein großer Abschnitt, das gehört zusammen. Wir können das also nicht getrennt voneinander sehen, auch wenn ich jetzt über die anderen Kapitel jetzt nicht predigen werde, sondern ein bisschen springen werde, aber die gehören zusammen. Also ja, aus der Linie Davids wird einer kommen, aber Kapitel 11, ein Spross von der Wurzel Isais, ihr kennt die Stelle. Also nicht ein Zweig von dem großen Baum, sondern der Baum wird abgehauen sein, Gericht Gottes. Aber dann kommt da irgendwie ein Spross wieder raus. Also ja, Gott steht zu seinem Wort, aber nicht dieser biologische Nachfahre. Ich bin von eurer Zeugungskraft, ich bin von deiner Linie nicht abhängig, um mein Wort zu erfüllen. Das ist also ein Gerichtswort an Ahas. Ob sich das in seiner Lebzeit noch erfüllt durch irgendein Kind zu dieser Zeit oder eben erst mit Christus, für ihn war das ein ganz klares Zeichen von Gott, ein Gerichtszeichen. Und als es dann soweit war, mit Christus, da war der Nachfahre Davids tatsächlich schockiert. Nicht so sehr, weil er jetzt nicht mehr König war, weil Josef war einfach nur Zimmermann. Das Wort hat sich schon erfüllt. Das war, der muss man sich mal überlegen, der Nachfahre der berühmtesten Königslinie überhaupt ist ein Zimmermann in der Provinz. Aber er war trotzdem schockiert, denn seine anvertraute Frau, seine Verlobte, war auf einmal schwanger. Und Josef hat sich gefragt, was ist denn hier los? Das heißt, die ist fremdgegangen. Wer hat meine Frau geschwängert? Aber er war ein ehrenhafter Mann. Ne? Er hat gesagt, was mache ich jetzt? An den Pranger werde ich sie nicht stellen, ich werde sie einfach heimlich verlassen. Ist für beide nicht so ideal, aber so hat er sich vorgenommen. Und dann kommt eben im Traum dieser Engel zu ihm. Und dann Matthäus 1, Vers 20, Josefs, sprach der Engel im Traum zu ihm, Josef, Sohn Davids. Nicht Sohn von, also ja, es ist immer noch die Davidslinie. Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Rein rechtlich war Jesus der Sohn Josefs. Kommt aus der Linie Davids, aber gezeugt vom Heiligen Geist. Es war also ein Gerichtswort an das Haus David und gleichzeitig ein Gnadenwort für das Volk Gottes. Denn Gott sagt, ich komme selbst zu euch. Und das bringt uns noch zu den weiteren Fragen. Ist denn hier wirklich in der Jesaja-Stelle von einer Jungfrau die Rede? Und tatsächlich steht dort das Wort Alma im Hebräischen, das heißt junge Frau und nicht Jungfrau. Aber es war so, dass sozusagen jede junge Frau, oder mit junger Frau wurde eine unverheiratete Frau benannt. Das hieß, eine unverheiratete Frau war noch eine Jungfrau, also das war sozusagen das Wort für Jungfrau. Du bist eine junge, unverheiratete Frau, du bist also eine Jungfrau. Und deshalb haben die Juden dann auch diese Stelle in der Septuaginta mit Jungfrau übersetzt, weil das ist das, was hier gemeint ist. Und deshalb vom Heiligen Geist inspiriert, wird das dann eben auch so zitiert im Matthäus-Evangelium. Es ist eine Jungfrau. Ja, und warum heißt er dann nicht Immanuel? Dieses Kind von der Jungfrau? Warum heißt er jetzt Jesus? Ich glaube, es ist deshalb, weil es ist eben nicht nur ein Name. es ist nicht nur der Name. Dann hätte man sagen können, ja, das ist ja nur der Name, der trägt ja nur den Namen. Gott ist doch mit uns allen. Gott sei mit dir und so weiter. Nein, es ist Erfüllung. Dieser Name hat sich in ihm erfüllt. Es ist sein Wesen. Name kann man auch übrigens mit Wesen übersetzen. Der Name ist erfüllt in Christus. Er heißt nicht Immanuel, er ist Immanuel. Gott mit uns. Ja, und jetzt kommen wir noch als letztes zu diesem Speiseplan. Warum wird erwähnt, dass er Dick, Milch und Honig isst? Nun, in den letzten Versen, die ich habe eben auch noch vorher gelesen, da geht es um das Gericht, was kommen wird. Übrigens durch wen? Durch den Assyrer. Den, mit dem du hier einen Vertrag gemacht hast, der wird die beiden platt machen und dich dazu. Wird dann in 2. Chronik 28 beschrieben, könnt ihr dort nachlesen. Aber dann wird eben gesagt, das Gericht wird kommen und dann wird es eben so sein, dann gibt es eine Hungersnot. Dann habt ihr nicht mehr eure fetten Felder und Weinberge und so weiter und so fort. Dann wird es so sein, dass die Männer halt noch eine Kuh und zwei Schafe haben. Ne? Das wird gerade so reichen, dass man halt sich mit Milchprodukten ernähren kann und mit Milchhonig. Also keine Landwirtschaft, keine funktionierende Landwirtschaft mehr. Ihr werdet die Folgen von Gottes Gericht erfahren. Und Zeichen davon sind Dickmilch und wilder Honig. Und wenn dieses Kind sozusagen genau diese Speise bekommen wird, die hier dann erwähnt wurde, ja, im Kapitel 7, Vers 21 bis 25, also diesem Gerichtsteil, dann wird deutlich, dieses Kind wird die Folgen des Gerichtes Gottes ertragen. Es wird mitten in diese Folgen hineingeboren werden. Das ist damit gesagt. Ahas glaubte nicht und hatte keinen Bestand. Er nahm ein tragisches Ende. So, kommen wir zu uns. Stell dir mal vor, Gott würde jetzt zu dir kommen und sagen, du hast einen Wunsch frei. Du darfst dir ein Zeichen wünschen. Ne? Ja, ich bin dein Gott. Ich sage dir, Römer 8, Vers 28 gilt dir. Alles muss dir zum Besten dienen. Ich führe dich durch alle Krisen des Lebens hindurch, fest in meiner Hand bis zum Himmel. Aber du schwankst in deinem Glauben, die Krise kommt, du bist hin und her gerissen, du zweifelst und Gott kommt dann zu dir. Gott kommt heute und jetzt zu dir und sagt dir, du hast einen Wunsch frei, wünsche dir ein Zeichen der Glaubensstärkung, dass ich dich hier hindurchtragen werde und dir am Ende alles zum Besten dient. Welches Zeichen würdest du dir wünschen? So, jetzt machen wir das mal. Ihr denkt jetzt mal an eure Krise, an euer Hauptproblem, was ihr gerade habt. Und denkt mal kurz darüber nach, welches Zeichen würdest du dir von Gott wünschen? Ohne dass ich jetzt weiß, was ihr euch für Gedanken gemacht habt, meine Vermutung ist, dass unsere Zeichen, die wir uns wünschen, immer schon sehr stark damit zu tun haben, was für eine Lösung wir uns wünschen. Denn wir wünschen uns eigentlich gar nicht so sehr jetzt irgendein Zeichen, sondern wir wünschen uns die Lösung nach unseren Vorstellungen. Ich habe ja dieses Problem, ich denke, das wäre die beste Lösung und eigentlich wünschen wir doch uns eben diese Lösung. Was will ich mit einem Zeichen? Ja? Das ist ein bisschen wie bei Ahas. Ich will kein Zeichen. Ich will, dass es so wird, dass das Problem endlich weg ist. Und wenn wir so über Gott denken, dann wird Gott tatsächlich für uns eben nicht mehr der, den wir ehrfürchtig anbeten, dem wir vertrauen, egal was passiert, sondern Gott wird zu so einem Vertragspartner, ja, mit dem man einen Deal macht. Und wenn ich mit einem anderen einen besseren Deal machen kann, der mir eine bessere Lösung für mein Problem gibt und eine schnellere Lösung, dann gehe ich eben den anderen Weg. Das ist der kleine Trump in uns, ja, könnte man sagen. Wir machen den Deal und die beste Lösung gewinnt. Und wenn wir so sind, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn Gott uns dann Krisen und Not und Anfechtung ins Leben gibt. Damit wir merken, auf welchem Weg wir sind. Damit wir Buße tun. Aber Gott gibt uns in seiner Treue trotzdem ein Zeichen. Und das Besondere an diesem Zeichen ist, dass es kein besseres gibt.
was auch immer ihr euch jetzt noch für ein Zeichen vielleicht ausgedacht habt, es gibt kein besseres Zeichen als das, was Gott uns gegeben hat. Es ist unübertreffbar. Es ist ein ultimatives Zeichen. Weil es nicht nur ein Zeichen ist, sondern eben tatsächlich die Lösung beinhaltet, die wir brauchen für alle unsere Nöte, für alle unsere Krisen, auch für die ultimative letzte Krise, wenn wir dann vor dem Gericht oder in dem Gericht stehen, wenn wir vor Gott stehen. Dieses Zeichen ist eben nicht nur ein Zeichen, es ist eben auch die Lösung. Und zwar ist es das Zeichen, was Jesus dem, was Jesaja dem Ahas ja gesagt hat. Es ist genau dieses Zeichen, die jungfräuliche Geburt des Messias. Gott wurde Mensch. Er ging selber in diese Linie Davids ein, um selbst unser Retter und König zu werden, um selbst mit uns zu sein. Immanuel, Gott mit uns. Und Paulus sagt, Römer 8, was sollen wir nun sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Was für ein Zeichen. Es ist nicht nur ein Zeichen, es ist die Lösung. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten in ihrem Unglauben und Stolz sind sie dann zu diesem Immanuel gegangen und haben gesagt, gib uns ein Zeichen. Beweise. Und Jesus hat dann auch wiederum gesagt, in Matthäus 16, Vers 4, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jona. Und er verließ sie und ging davon. Also auch Jesus hat gesagt, nicht die Zeichen, die ihr euch wünscht, aber ich gebe euch ein Zeichen. Und zwar das Zeichen des Propheten Jona. Deshalb habe ich gesagt, Gott stärkt unseren Glauben durch zwei ultimative Zeichen. Denn Jesus meinte damit sehr deutlich seinen Tod und Auferstehung. Er sollte zu 3 Tage tot sein und dann auferstehen, wie Jona im Bauch des Fisches war. Also wir haben hier 2 Zeichen. Das ist die jungfräuliche Geburt. Das ist, dass Gott wirklich Mensch wurde. Und dass dieser Mensch-Gott am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist. Das sind die beiden Zeichen. Das sind die ultimativen Zeichen. Für uns. Jesu Leben mit Dickmilch und Honig. Er ging sozusagen in dieses Land, und das unter dem Gericht Gottes stand, in diese Menschheit, die unter dem Gericht Gottes stand, ging er rein, wurde selber einem von ihnen. Dieses Leben mit Dickmilch und Honig unter dem Gericht Gottes, das endete am Kreuz, wo er dann selber dieses ganze Gericht auf sich nahm. Und wir können weiterlesen, ja, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Man könnte es vielleicht besser übersetzen, während er versteht, das Böse zu verwerfen, das Gute zu erwählen. Im Neuen Testament steht, Jesus musste an Weisheit zunehmen. Jesus musste gehorsam lernen. Nicht, dass er gesündigt hat, sondern dass er gehorsam gelernt hat. Aber eben nicht nur, dass er dann eben gehorsam war, sondern sein Gehorsam ging so weit, dass er ans Kreuz ging, bis zum Tod am Kreuz. Er hat das Böse verworfen. Und das Gute erwählt. Und das bedeutete für ihn, dass er unser Böses auf sich genommen hat. Und zwar ganz und gar. Der souveräne Herrscher der Welt, für den alle Völker und Reiche und Könige und Mächtigen wie so ein Tropfen am Eimer ran sind, wie so ein Stäubchen auf der Waage. Dieser souveräne Herrscher wird selber zu so einem vergänglichen Menschen. Klein, schwach. Und er nimmt dann unsere ganze Sündenflut auf sich, um uns in Ewigkeit zu erlösen. Leute, was wollt ihr noch für ein Zeichen haben? Halte dir dieses Zeichen, halte dir diese Liebestat, diesen Treuebeweis Gottes vor Augen in deiner aktuellen Krise. Mehr geht nicht. Dieses Evangelium kann deinen Glauben stärken. Dieses Evangelium allein wird dich beständig und festmachen in deinem Glauben. Und das in Ewigkeit. Glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht. Jesus hat es ja selber so gesagt oder so ähnlich. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Egal, was in deinem Leben hier passiert, gerettet in Ewigkeit. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihn. Und deshalb, damit wir diesen wahren Glauben haben, prüft Gott unseren Glauben durch Krisen, damit offenbar wird, woran unser Herz hängt. Und darum will er unseren Glauben, unseren Kleinglauben stärken durch Jesus Christus selbst. Petrus schreibt in seinem Brief, 1. Petrus 5, Vers 10, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, ja durch diese Krisen gegangen seid, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.